Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Frauen an die Börse, große Enttäuschung bei Hugo Boss und Nvidias Apple-Jagd. Im Thema des Tages schürt ein Börsenstar neue Hype-Hoffnung und in der Triple-E-Idee erklären wir, wann die meistgeschorteten Aktien Warnsignal oder Chance sind. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 8. März und wir wünschen euch einen sorgenfreien Start in den Tag. An den Börsen läuft es nämlich weiterhin wunderbar und wer nicht dabei ist, der könnte es bereuen. Frauen zum Beispiel. Heute ist Internationaler Frauentag und, liebe Frauen, liebe Mädels, ihr seid immer noch unterrepräsentiert an den Börsen und müsst dringend mehr tun.
Ja, wir haben mal ein paar Zahlen vom Neobroker Scalable bekommen und da ist zwar der Frauenanteil über alle Altersgruppen hinweg gewachsen, von 7 auf mittlerweile 25%, aber 25%, das ist nicht der Anteil der Frauen in Deutschland. Am stärksten ging es immerhin mit der Gen Z nach oben, also da sind Frauen schon ein bisschen aktiver wieder. Aber ihr müsst noch mehr tun und deswegen ist das wichtig. Wenn man mal guckt, was Frauen so machen, dann sind die nämlich durchaus ganz clever. Sie machen nämlich eher in ETFs investieren, sie nämlich 75% des Vermögens, bei Männern sind es nur 63. Und Frauen nutzen auch stärker das Sparplanangebot. Und mehr als die Hälfte der Investorinnen sparen regelmäßig in Sparplänen und bei Männern sind es weniger als die Hälfte. Also auch das ganz clever.
Hätte nicht gedacht, dass das so niedrig ist bei Männern, aber gut. Jetzt verrate ich doch mal, was diejenigen verpasst haben, die gestern nicht an der Börse aktiv waren. Der S&P 500 hat gut 1% zugelegt und einen Rekord markiert. Der Nasdaq 100 immerhin 1,5%, blieb aber knapp unter Rekord. Der DAX wiederum stellte ein historisches Hoch auf, gewann 0,7% auf 17.843 Punkte. Bezeichnend, Nvidia gewann nochmal 4,5% und war damit für 19% des S&P 500 Zuwachses zuständig, muss man sich mal vorstellen. Nvidia ist inzwischen 2,3 Billionen Dollar schwer und nur noch 300 Milliarden von Apple entfernt.
Und weil es so schön ist, noch ein paar Zahlen zu Nvidia. Die notieren jetzt 42% über dem 50-Tages-Durchschnitt. Wenn man sich den Kurschart mal anschaut, dann sieht man, was damit gemeint ist. Und eine solche steile Kurve nach oben, das gab es zuletzt bei Nvidia im Jahr 2003. Und damals notierte die Aktie noch bei 2 Dollar. 2 Dollar, jetzt sind wir bei über 900. Also man hätte sich vor 450-fachen können. Und Nvidia ist jetzt mehr wert als alle anderen 30 Aktien im Halbleiterindex SOX zusammen. Und darunter gibt es beispielsweise Intel, AMD, Broadcom, TSMC, ASML oder auch Qualcomm. Ich weiß, liebe Mädels, mit solchen Zahlen kann man bei euch jetzt nicht für FOMO sorgen. Das wirkt eher noch bei Typen, wenn man sowas erzählt. Aber eine Zahl haben wir für euch auch rausgesucht. Wenn ihr in den vergangenen 50 Jahren Monat für Monat in den Weltindex MSCI Welt angelegt hättet. Und MSCI Welt, das ist wirklich so der klassische Standard, die ganze Welt in einem Papier. Dann wären aus eingezahlten 60.000 ganze 1,19 Millionen Euro geworden. Aus 60.000 1,19 Millionen. Und das entspricht ungefähr einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von 9,4%. Also jede und jeder kann finanzielle Freiheit schaffen, wenn sie oder er nur früh genug in einem ganz einfachen Sparplan angelegt hätte. Also es ist wirklich so simpel.
So simpel und so wunderbar. Und wer unter euch Frauen oder auch Männer kennt, die noch nicht sparen, gebt doch einfach mal unseren Podcast weiter, dann wird es vielleicht was mit dem Vermögen. Auf jeden Fall muss niemand Bücher lesen, teure Seminare buchen und davon gibt es ja wirklich jede Menge. Oder Wirtschaft studiert haben, um an der Börse aktiv zu sein. Einfach einen Broker suchen, der kostenlose Sparpläne anbietet und einen MSCI World Sparplan wählen. Depoteröffnung dauert wenige Minuten, Sparplan einrichten, ehrlich gesagt wenige Sekunden und schon seid ihr dabei.
Genau, und Aktien bleiben die wichtigste Anlageklasse für euch. Weil nämlich auch schon bald wieder die Zinsen fallen dürften. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat gestern durchblicken lassen, dass es wohl schon im Juni in der Eurozone soweit sein wird mit der Zinswende nach unten. Und in diesem Jahr rechnen die Märkte dann noch mit weiteren 3 Zinssenkungen und dann dürfte der Einlagensatz für Banken am Jahresende auf 3% fallen. Derzeit liegt er noch bei 4 und manche bieten ja sogar 4% für euch an, aber das ist dann vorbei am Jahresende. Und die EZB, die rechnet damit, dass schon im kommenden Jahr die Inflation bei 2% liegen wird. Und ähnlich äußert sich auch Fed-Chef Jerome Powell. Er müsse mit der Zinswende gar nicht warten, bis die Inflation auf 2% gefallen ist. Er müsse nur davon überzeugt sein, dass das passiert. Und auch hier rechnen die Märkte im Juni mit der Zinswende. Und Lagarde und Powell, die befeuert mit ihren Zinssenkungshoffnungen die gute Börsenstimmung dann auch am Donnerstag.
Ja, aber gar nicht gut lief's für Hugo Boss. Die Aktie des zuletzt erfolgsverwöhnten deutschen Modekonzerns ist um 13,8% eingebrochen. Investoren waren ganz einfach unzufrieden mit der Botschaft aus der Firmenzentrale in Metzingen. Demnach soll der Umsatz in diesem Jahr langsamer steigen. Zusätzlich erschweren Rabatte das Geschäft. Und ausgerechnet ein zentrales Versprechen, nämlich bis 2025 einen Jahresumsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen, kann Vorstandschef Daniel Grieder damit nicht halten. Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz währungsbereinigt um 18% auf 4,2 Milliarden Euro und der operative Gewinn um 22% auf 410 Millionen Euro. Kommenden Jahr soll das Umsatzwachstum allerdings auf nur noch 3-6% zurückgehen.
Und Zahlen hat auch der amerikanische Großhändler Costco nachbörslich vorgelegt. Und daraus ergibt sich ein gemischtes Bild, denn während der Umsatz mit 58,4 Milliarden hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte Costco mit einem höher als erwarteten Nettogewinn von 1,7 Milliarden Dollar punkten. Costco-Aktien fielen etwa um 3% nachbörslich, nachdem sie in der regulären Sitzung um 1,6% gestiegen waren und einen Rekord verzeichneten. Die Aktien des Unternehmens, die in 5 aufeinanderfolgenden Sitzungen gestiegen waren, haben in diesem Jahr 19% den S&P übertroffen. Wahnsinn. Machst du Termine?
Nee, die machst du heute mal. Heute musst du mal.
Mach ich die Termine? Ja. Dann mach ich die Termine. Kein Problem. Es gibt auch nicht viel. In Deutschland Industrieproduktion. Da gab es ja schon gestern schlechte Zahlen aus der Industrie. Also das wird wahrscheinlich jetzt auch keine tolle Sache. Und dann gibt es den US-Arbeitsmarktbericht. Da will man halt sehen, ist es No Landing? Ist es ein hartes Landing oder ist es ein weiches Landing und erwartet werden neue Jobs 200.000, die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenrate 3,7 und die Löhne, die sollten auch nicht stärker gestiegen sein als 4,3% zum Vorjahr.
Das Thema des Tages.
Gestern war ja Capital Markets Day bei Novo Nordisk und jetzt zitiere ich dich mal, lieber Holger. Mensch Meier, was für ein Unterschied zur trüben Veranstaltung von Bayer Anfang der Woche. Bei Novo, da sah alles gleich viel frischer aus. Es gab eine Bühne mit Stehpulten, keine alten Teppiche, Panoramafotos von der dänischen Küste, die Sonne schien und alle wirkten irgendwie gut gelaunt. Finanzchef Carsten Munk-Knudsen zum Beispiel, der freute sich über die Good Vibes im Saal. Es gab Zwischenapplaus und Good Vibes, die gab es nicht nur im Saal, sondern auch außerhalb, denn die Aktie, die hat gestern noch während der Veranstaltung ein Rekordhoch bei knapp 920 dänischen Kronen markiert.
Und auch da war wieder der krasse Kontrast zu Bayer, wo die Aktie seit dem Capital Markets Day 7,7% verloren hat. Bei Bayer gab es ja schwache Zahlen, wenig Konkretes, nichts zum Stellenabbau, keine Mittelfristziele, nichts zur neuen Strategie rund um die Glyphosat-Klagen. Das kommt nicht an, zumal der Konzern ja mit dem Rücken zur Wand steht. Und Novo Nordisk, die sind ja dagegen im vergangenen Jahr dank des Hypes um die Diabetes- und Fettwegspritzen zum wertvollsten Börsenkonzern Europas aufgestiegen. Und wer jetzt gedacht hat, boah, das war's mit dem Hype, der dürfte gestern dazugelernt haben.
Genau, denn was die Analysten und Investoren im Konferenzsaal in Basver bei Kopenhagen besonders begeistert hat, das war der Moment, als der deutsche Forschungsvorstand Markus Schindler die neuesten Daten aus einer frühen klinischen Studie der Phase 1 vorgestellt hat. Da ging es um ein Medikament namens Amycretin, das genauso wie die beiden Heilprodukte Ozempic und Wegovy beim Abnehmen helfen soll, aber offenbar noch besser wirkt.
Um rund 13% hat sich das Gewicht der Probanden im Verlauf der 12-wöchigen Einnahme reduziert. Bei Wegovy war der Effekt mit 6% nicht mal halb so groß. Plus, anders als die bisherige Fettwegspritze des Konzerns, wird Amycretin in Tablettenform eingenommen, muss also nicht gespritzt werden, was für die tägliche Anwendung definitiv ein Vorteil ist. Und auch ganz wichtig, im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt, an dem Wettbewerber Eli Lilly gerade forscht, hat Amycretin ebenfalls etwas besser abgeschnitten. Das Lilly-Medikament kam im 12-Wochen-Test nämlich nur auf 9-12% Gewichtsreduktion. Erinnert mich so ein bisschen, weil das ja auch so ein Hype ist wie bei KI. Mein Chip kann so viel schneller, so viel mehr Operationen machen. Und das geht jetzt hier genauso mit GLP-1. Also insofern schneller, weiter, weniger oder höher oder was auch immer. Ja.
Genau. Ja, das Besondere ist, dass dieses neue Medikament die Wirkweise von zwei verschiedenen Mitteln in einem Molekül kombinieren soll, nämlich GLP-1, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, und eben Amylin. Und damit auf zwei Hormone, die für unser Hungergefühl und für die Regulierung des Blutzuckerspiegels zuständig sind. Aber ob die Nebenwirkungen jetzt wirklich geringer sind als bei Wegovy und die Abnehmerfolge größer als beim Vorgänger, wie sich das die Forscher im Moment erhoffen, das muss sich erst noch im Verlauf der weiteren Studien zeigen.
Laut Novo Nordisk soll eine größere Phase 2 in der zweiten Jahreshälfte starten. Es könnte aber auch sein, dass der Konzern direkt auf eine groß angelegte Phase 3-Studie zielen wird, um wertvolle Zeit zu sparen. Denn das Wettrennen um die nächste Generation der Abnehmspritzen ist längst voll im Gang. Auf 100 Milliarden Dollar, von derzeit rund 6 Milliarden, schätzt Goldman Sachs das Marktpotenzial rund um die Abnehmspritzen bis zum Ende der Dekade. Und da wollen einige große Konzerne auch noch gerne mitmischen. Pfizer oder auch die Schweizer Roche, die kürzlich den Adipositas-Spezialisten Cano Therapeutics für über 3 Milliarden Dollar übernommen hat.
Ja, klar ist damit auch, bis es das neue Medikament in die Regale der Apotheken schafft, wird es noch dauern. Novo Nordisk wird den Behörden noch ausführliche Studien auch zur Sicherheit und Wirksamkeit vorlegen müssen. Und ja, dass die erste klinische Phase jetzt erfolgreich war, bedeutet natürlich nicht, dass das so bleibt.
Eine wichtige Frage ist auch, ob der Konzern es schafft, seine Produktionskapazitäten schnell auszubauen, um die Nachfrage besser bedienen zu können. Vor einem Monat hat Novo ja deshalb das US-Unternehmen Catalent übernommen. Allerdings müssen die Kartellwächter dem 15,3 Milliarden Dollar teuren Kauf erst noch zustimmen.
Allein in den Jahren 2021 bis 2023 sei die Zahl der Diabetespatienten, die mit Novo Nordisk Produkten behandelt würden, von 35 auf 42 Millionen gestiegen. So hat das Novo-Produktionschef Henrik Wohl vorgerechnet. Die Zahl der Beschäftigten in der Produktion sei im gleichen Zeitraum von 16.000 auf 25.000 ausgebaut worden. Die Produktionsmengen zügig hoch zu skalieren, das ist unsere neueste Innovation, hat der Manager gesagt. Und das dürfte für Novo tatsächlich eines der wichtigsten Ziele für dieses Jahr sein.
Aber auch darüber hinaus baut Novo die eigene Pipeline weiter aus. So will sich der dänische Konzern künftig um neue Therapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kümmern, um sich auf diese Weise weitere Standbeine im risikoanfälligen Pharmageschäft aufzubauen. Bereits vergangenen August hatte das Unternehmen erklärt, dass Wegovy nach einer umfangreichen Studie eindeutig auch positiv zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Beschwerden eingesetzt werden könne. Unter Analysten ist das Papier allerdings ja nicht sonderlich beliebt. Die hinken mit ihren aktuellen Prognosen im Moment weit hinter der Kursrealität hinterher. War auch so ein bisschen wie bei Nvidia. Also diese Hypes lassen sich vergleichen.
Ja, das stimmt. Ja, bis gestern galt das Kursziel der norwegischen Bank DNB 1000 Kronen, also umgerechnet 134 Euro bei Novo Nordisk, fast als Extremposition. Mittlerweile ist das fast erreicht und kann man nur sagen, von sowas kann Bayer in Leverkusen nur träumen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Der Kochboxenversender HelloFresh hat gestern Abend völlig überraschend eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr veröffentlicht und gleich mal das Mittelfristziel ersatzlos gestrichen. Und die Kommunikationsdirektorin bei HelloFresh, die war wohl selbst so geschockt, dass sie erstmal die falsche Pressemitteilung an die Horrorschlagzeile gehängt hat. Naja, dann gab es eine zweite Pressemitteilung, wo das nochmal genauer drin stand. Die Aktie brach kurz nach der Meldung um 17% ein und notiert erstmals seit 2019 wieder einstellig.
Ja, was für ein Schocker. Aber ihr hättet das Unheil möglicherweise schon ahnen können, wenn ihr auf die Liste der meistgeschorteten Aktien in Deutschland geschaut hättet. Da liegt HelloFresh gleich hinter der Deutschen Pfandbriefbank auf dem zweiten Platz. Und die Deutsche Pfandbriefbank, das sind die, die sich mit amerikanischen Gewerbeimmobilien verzockt haben. Wir wollen euch heute deswegen mal in der AAA die Liste der meistgeschorteten Aktien vorstellen. Ihr könnt das als Warnsignal sehen oder aber als Chance, einen für Hedgefonds schmerzhaften Short-Squeeze zu veranstalten.
Vielleicht kurz nochmal zur Erinnerung. Erinnerung, worüber hier wir überhaupt sprechen. Hedgefonds spekulieren ja nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse. Und dafür leihen sich gegen eine Gebühr Aktien von Fondsgesellschaften wie BlackRock oder DWS und verkaufen diese sofort am Markt. Und da die Aktien ja nicht gehören, die sie verkaufen, spricht man von Leerverkauf oder auch vom Shorten.
Die Idee dahinter ist klar, der Hedgefondsmanager wettet darauf, dass die Aktie im Preis fällt und dass er die Papiere dann später zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen kann, um eben die geliehenen Aktien wieder zurückgeben zu können. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und dem späteren Wiederkaufpreis abzüglich der Gebühr ist der Gewinn für den Hedgefonds. Geht die Wette aber nicht auf und die Aktie steigt, dann können die Verluste horrend sein. Dann müssen sich die Profis nämlich schnell wieder eindecken und man spricht dann von einer Short Squeeze.
Und jetzt wisst ihr erstmal, worüber wir hier reden. Und bei HelloFresh sind es 6,4% der ausstehenden Aktien. Die sind halt leer verkauft und das sind gut 11 Millionen. Nur bei der Deutschen Pfandbriefbank waren es mit 8,1% der ausstehenden Aktien noch mehr Papiere, die leer verkauft sind. Auf Rang 3 der Liste der meistgeschorteten Aktien steht Nagarro und der Softwarekonzern aus München ist vielen irgendwie suspekt. Die haben zwar einen Umsatz von 922 Millionen, was ganz gut ist, aber daraus wird gerade mal ein Nettogewinn von 55 Millionen gemacht und eine operative Marge von 6%. Und das für einen Softwarekonzern. Das ist schon etwas auffällig und deswegen shorten die viele.
Ja, auf Platz 4 folgt K+S. Hier sind 5,4% der Aktien short. Im Markt für Düngemittel sehen viele Experten ein Überangebot und deshalb rechnen Analysten auch mit rückläufigen Umsätzen. Auf Platz 5 liegt Branix, über die hatten wir diese Woche ja schon gesprochen. Die einzige DEC-Asset, die ist im Bereich Gewerbeimmobilien unterwegs. Ja, und mehr müssen wir in Zeiten von Stagnation und Homeoffice wohl nicht sagen.
Das stimmt. Und dann folgt Zalando, die unter der Konsumschwäche leiden und auch unter den Zahlen von Hugo Boss gestern noch gefallen sind. Dann folgt der Batteriehersteller Varta, auch eine einstige YOLO-Aktie. Auf Platz 8 kommt Fox E-Mobility, so ein Hersteller von kleinen Elektrolieferautos. Und dahinter kommen dann zwei Aktien aus dem Bereich alternative Energien, Siemens Energy und der Windturbinenhersteller Nordex.
Auf den weiteren Plätzen folgen dann SGL Carbon, Delivery Hero, ProSiebenSat.1, Lanxess und Encavis. Und an Encavis wird auch deutlich, wie riskant Shorten ist. Sollte es ein Übernahmeangebot geben und die Aktien in die Höhe schießen, dann können die Verluste hohe Ausmaße annehmen. Um die Top 20 voll zu machen, der Online-Broker Flatex DEGIRO, SMA Solar, Rheinmetall, Kontron und TUI, die sind auch auf der Liste.
Aber wie gesagt, es muss nicht sein, dass die Aktien jetzt gleich fallen. Es kann auch das Gegenteil passieren. Ihr sollt aber auf jeden Fall wissen, ob eure Aktien zu Lieblingszielen von Hedgefonds gehören, denn das bringt in der Regel hohe Volatilität. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Jobst und Alexander haben geschrieben, sie sind deutlich skeptischer als wir, was den Erfolg der Aktienrente betrifft. Alexander schreibt, wir hätten eine Milchmädchenrechnung aufgemacht. Zitat, der deutsche Staat ist kein Warren Buffett. Er sei nicht mal mäßig erfolgreicher, aber dafür zumindest ein redlicher Fondsmanager. Na, immerhin.
Ganz schön harte Worte. Und Jobs wiederum, der weist darauf hin, dass in unserer Rechnung die Quellensteuer und die Kosten für das Fondsmanagement fehlen.
Ja, Quellensteuer, das würde ich jetzt mal nicht ganz so kritisch sehen. Jetzt kann man irgendwie den Fonds in Irland aufmachen und dann hat man mit Amerika ein besseres Besteuerungsabkommen. Das Fondsmanagement, da gebe ich euch recht, da hat man einen Punkt und das haben wir ja gestern nicht gesagt. Wer das machen die Manager des Kenfo. Das ist ja dieser Fonds, der die 24 Milliarden der Versorger verwaltet, die ja für die Atomentsorgung gemacht werden. Und da sind viele Köche, die da am Brei mit rühren und der eine will es gerne nachhaltig, der dritte will es gerne das und das. Und das ist natürlich eine politisch heikle Angelegenheit und möglicherweise könnte das die Renditechancen mindern, muss es aber nicht. Aber es ist natürlich immer das Risiko, wenn da verschiedene Menschen was machen, dass es nicht gut ausgeht.
Ja, Hörer Philipp wiederum, der ruft uns ein Weiter so zu und der wünscht sich, das fand ich sehr gut, dass wir mal was über die Nancy Pelosi-Aktien machen. Warum immer nur Warren Buffett, wenn es doch den Nancy Pelosi-Tracker gibt? Super Idee, finde ich. Wir greifen das gerne mal auf. Zuletzt hat sie einen Call von Palo Alto gekauft, direkt nach dem Ausverkauf. Also, ja, wirklich bolder Move. Oh. Und für uns beide, lieber Holger, war es das erstmal wieder.
Stimmt.
Aber bevor das Wochenende, ja, so richtig losgeht, gibt's ja noch einen wunderbaren Gast.
Ganz genau. Wir haben einen Börsenpsychologen. Was würde besser in diese Zeit passen, wo man der von FOMO und weiß auch immer hin und her gerissen ist, als mal mit einem Börsenpsychologen über die klassischen Anlegerfehler zu sprechen und uns mal erklären zu lassen, woran man eine Bubble erkennt. Das hat ja auch immer was mit Psychologie zu tun und wie man auch vermeidet, zu schnell zu verkaufen. Und wenn das jetzt kein FOMO auslöst bei euch, dass ihr da unbedingt reinhören wollt, dann weiß ich auch nicht.
Da weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall wollt ihr dabei sein. Ist doch klar. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.